In der neuen Folge von Der Audiobeweis spreche ich mit Sky-Experte Marc Janko und meinem geschätzten Kollegen Martin Konrad über die WM-Auslosung. Das österreichische Nationalteam kennt seine Gruppengegner und dazu sprechen wir auch noch über die aktuelle Situation in der Admiral-Bundesliga.
Der Audiobeweis Sky Sport Austria Podcast, Folge 269.
Die WM wurde gestern ausgelost, die Gruppengegner von Österreich stehen fest. Es ist Algerien, Jordanien und Argentinien geworden und das alles gilt es einzuordnen, zu besprechen und das tue ich heute mit Sky-Experten Marc Janko. Servus Marc.
Servus Otto.
Vielen Dank fürs Kommen.
Gerne.
Und mit meinem vielgeschätzten Kollegen Martin Konrad. Servus Martin.
Dankeschön. Komplimente zurück an dich, Otto und Marc.
Ja, auch an dich, Martin, jetzt müssen wir es auch machen.
Ich darf gleich am Beginn sagen, ich bin froh, dass wir den Zeitpunkt für unsere Aufzeichnung so spät angesetzt haben, denn wenn ich die Auslosung verfolgt habe, hätte es ja eng werden können, weil das hat relativ lange gedauert, bis es zur Auslosung
gekommen ist. Überraschenderweise ist eine riesen Show draus geworden,
ja,
okay. Amerika.
Ja, aber Friedenspreis für Donald Trump, ich meine, wir wollen jetzt nicht zu politisch werden, aber wann ist für dich dann der Moment erreicht, wo du sagst, okay, jetzt kann ich das alles nicht mehr ernst nehmen? Entschuldigung, wenn ich das jetzt vielleicht da hingehend irgendwie mit meiner Frage schon vorweg einordne.
Ja, es ist ja ein riesengroßes Business geworden mittlerweile, auch irgendwo auch Unterhaltung logischerweise. Also diese Grenze verschmilzt immer mehr und es gibt ja auch schon seit einigen Jahren mittlerweile auch schon so Halftime-Shows jetzt bei Champions League-Finalspielen oder auch Intro-Shows. Weiß nicht, also ich bin nicht so ein großer Fan davon, aber man schaut halt sehr rüber über den Teich zu den Amis, die das schon seit Jahren dort quasi innehaben. Die einen finden es gut, die anderen finden es nicht gut. Mir ist eigentlich nur der Sport wichtig und dementsprechend reduziere ich es immer auf das. Aber sagen wir so, ich müsste das alles nicht haben, dieses Ganze drumherum. Aber es ist auch im weitesten Sinne Unterhaltung und deswegen ist es, muss man es akzeptieren.
Martin, du bist ja schon, darf ich ja sagen, seit Jahrzehnten im Medienbusiness unterwegs. Ist es dann irgendwann auch zu viel, wie der Marc jetzt gesagt hat? Ja, es gibt jetzt diese Halftime-Shows, wir kennen das alles aus der NFL, aus der NBA, die Amerikanisierung schreitet voran. Ist das noch unterhaltsam oder ist es dir auch schon zu viel?
Ich will nicht sagen, dass nur die Amerikanisierung voranschreitet, es ist Unterhaltung und trotzdem kann man sagen, es gibt ja noch die Regelhüter, die 15 Minuten offiziell Pause, würde ich mal sagen, werden zwar immer wieder ein wenig ausgedehnt, aber sie halten trotz, sage ich einmal, vieler Versuche, dass man das wahrscheinlich genau aus diesen Gründen Werbung plus Unterhaltungsschuss ein bisschen verlängern würde. Fußball und Politik, ich finde, seitdem ich mich mit Fußball beschäftige, und das ist jetzt auch schon über 40 Jahre, war eigentlich immer ein Thema. Es hat mit João Havelange, mit Sepp Blatter begonnen, der zunächst noch Generalsekretär war. Die Unterwürfigkeit in dieser Form, wie gestern gesehen, hat man natürlich vielleicht erstmals so wahrgenommen, um einen Präsidenten zufriedenzustellen und möglicherweise ihn dadurch so zufriedenzustellen, dass er dann nicht in den nächsten 7-8 Monaten plötzlich Austragungsstätte vielleicht verbietet. So kann ich es mir nur erklären. Dass es natürlich widersprüchlich ist, ist klar. Ich kann mich an Zeiten erinnern, da wurden Präsidenten von nationalen Verbänden suspendiert, weil sie in irgendeiner Form sich politisch betätigt oder geäußert haben oder ein Problem hatten. Da gab es Strafen für Spieler, die sich möglicherweise oder auch für Vereine, wenn die Fans irgendwelche politischen Äußerungen gegeben haben. Was ist dann das gestern gewesen? Nicht? Also insofern kann man da trefflich drüber diskutieren, aber wir werden es nicht verändern. Am Ende, glaube ich, sind wir uns einig, dann diese 5 Wochen wird diese aufgeblähte Weltmeisterschaft dann trotzdem mit dem Fußball im Mittelpunkt sein.
Ja, definitiv. Es ist natürlich in 3 unterschiedlichen Ländern, wo die Flugzeiten zu den Spielen auch logistisch für die übertragenden Fernsehstationen wird es eine richtige Herausforderung, dass die ganze Welt das auch quasi halbwegs zu vernünftigen Zeiten schauen können wird, eine Herausforderung, aber das hat man im Vorhinein auch schon gewusst. Man kann es nicht überrascht sein, dass die Länder so groß sind, wie groß sie sind und die Zeitzone so unterschiedlich, aber es ist, wie es ist und ich glaube, um wieder zum Sportlichen zurückzukommen, wir haben sportlich, finde ich, sehr machbare Gruppe zugelost bekommen, natürlich Argentinien, Das, wenn wir gleich reinstarten wollen, ist natürlich der Top-Favorit, Nona, braucht man nur auf die Marktwerte schauen, auf die Spieler, die dort, die dort auftauchen. Aber, und das ist halt auch, habe ich gestern mit meinen Jungs, als wir das so nebenbei verfolgt haben, kurz besprochen, bei der letzten WM haben sie das erste Spiel auch gegen Saudi-Arabien verloren und in den ersten Spielen weiß jeder, egal ob du Top-Favorit bist auf den Titel oder auch ein Underdog, da ist einfach alles möglich. Und wie gesagt, das beste Beispiel ist Saudi-Arabien bei der letzten WM.
Aber würdest du uns jetzt einordnen, Österreich, Saudi-Arabien gleichstellen?
Nein, es geht mir eher um die erste Partie in so einem Turnier. Und da ist noch keine Mannschaft im Rhythmus drinnen und Standortbestimmung schwer. Deswegen, aber wenn wir sie in den ersten zwei Spielen bekommen, die Argentinier, im zweiten Spiel, dann ist etwas möglich. Weil es ist schon so, dass sie sich dann natürlich bei der letzten WM dann gesteigert haben, die Argentinier. Hinten heraus natürlich fantastisch gespielt haben, aber am Anfang war das schon alles eher Stückwerk und ein richtiger Kaugummi. Im zweiten Spiel haben sie auch nicht überzeugt. Das heißt, sie sind damit Ach und Krach weitergekommen. Das sollte auch uns auch irgendwo den Mut geben, da im zweiten Spiel auf jeden Fall, dass man da reingeht und sagt, da ist was zu holen. Und bei den anderen beiden Nationen.
Ich wollte sagen, wenn ich deine Argumentation natürlich dann weiterverfolge, die ja durchaus nachvollziehbar und auch mit Fakten belegt ist, könnte man natürlich auch die Gefahr sehen, dass Österreich dann gegen Jordanien in der Rolle von Argentinien gegen Saudi-Arabien ist. Also man muss auch umgekehrt Österreich genauso wachsam sein, weil Jordanien ist, würde ich jetzt trotzdem sagen, auch selbst der Außenseiter, sieht sich als Außenseiter. Und dann wäre es für Österreich wiederum gefährlich, genau in so einem Spiel zum Auftakt möglicherweise überrascht zu werden.
Wen erzählst du das? 2016 Ungarn-Auftaktspartie. Ja. Also ich weiß, und das ist ja nicht nur eine österreichische Sache, sondern ist, wie ich gerade gesagt habe, es ist für jeden Teilnehmer bei so einem Großevent sind die ersten Partien zart. Und mir fällt ehrlicherweise kein Großevent ein der letzten Jahre. Du bist schon ein bisschen länger im Geschäft, wo die ersten Partien auch von Top-Favoriten souveränst abgehalten worden sind. Also das braucht einfach eine Zeit, bis sich das eingroovt, bis jeder so ein bisschen im Rhythmus drinnen ist. Und dementsprechend gilt natürlich auch für uns, das, wie du richtig gesagt hast, gegen Jordanien und Algerien müssen wir natürlich auch auf der Hut sein. Da kommt halt noch erschwerend hinzu und da lass uns drüber gerne diskutieren. Das sind halt Mannschaften, da werden wir wahrscheinlich eher das Heft des Handelns in die Hand nehmen müssen. Gegen Argentinien können wir unser Umschaltspiel wieder machen und fragen nach bei der letzten Qualifikation gegen solche Mannschaften, wo wir das Spiel machen sollten. Haben uns das nicht unbedingt leicht getan, sage ich jetzt mal. Aber trotz alledem glaube ich, dass wir Platz 2 erreichen sollten. 32 von 48 Teams kommen weiter. Und ich sehe da schon bei so einer großen aufgeblähten WM, dass wir da dabei sein sollten.
Ja, so selbst der dritte Platz. Also mit einem Sieg ist man sicher unter den 8 besten.
Die 8 besten Gruppendritten.
Mhm. Also man muss ja ganz ehrlich sagen,
das muss sich eigentlich ausgehen.
Die Chance weiterzukommen ist ja größer als nicht weiterzukommen.
Ja, ja, ja.
Und aber unglaublich, oder? Ja. Und das sagt schon viel aus. Also die Chance, nicht weiterzukommen, ist geringer. Ja. Als dann wirklich weiterzukommen. Dann sind wir wieder beim Stichwort aufgeblähte WM. Was sagst du zu dieser aufgeblähten WM mit 48 Teams? Wird auch immer wieder diskutiert, ist es zu viel? Dann sind wir wieder beim leidigen Thema mit der ganzen Vermarktung und so weiter und so fort.
Ja, aber das spielt ja genau auch auf diese Karte ein. Das Fußball ist ja mittlerweile ein Business geworden. Es geht auch darum, so viel wie möglich Geld zu schaffen, was die FIFA ja ein Jahr aus auch irgendwo schafft. Und je größer du oder je mehr du vermarkten kannst in weitere Teilen der Länder, Teilnehmer findest, dann ist es natürlich ein größerer Markt, logischerweise. Aber ob das jetzt sportlich so interessant ist wie die Weltmeisterschaften von damals. 1978 gab es ja nur 16 Teams. Das ist ja, kann man sich gar nicht vorstellen. Österreich wurde Siebter. Also deswegen ist es auch immer schwer, und lass uns jetzt auch kurz diskutieren, da irgendwelche Generationen zu vergleichen und sagen, wir haben jetzt Geschichte geschrieben, die anderen haben es nicht, oder wir sind jetzt besser als die. Nein, weil man darf nicht Äpfel mit Birnen vergleichen, es sind andere Modis, die zum Zug kommen. Trotz alledem freuen wir uns alle, glaube ich, auf diese WM in Amerika im weitesten Sinne. Und ich werde schauen, dass ich so gut wie möglich alles mitverfolgen werde.
Können wir, weil du 78 ansprichst, damals gab es ja nur rund 30 Nationen in Europa, weil es eben noch die UdSSR gegeben hat, und Jugoslawien gegeben hat, also noch nicht so viele Staaten. Und es war ungefähr jede dritte Mannschaft, konnte sich für die Weltmeisterschaft qualifizieren. Es ist ja jetzt nichts anderes, 16 von 54, also fast jede dritte. Das heißt, Insofern, ja, auch das ist schwierig zu vergleichen, andere Zeit, und das war auch der Fußball hat sich auch in den anderen Erdteilen in den letzten 40, 50 Jahren ja ganz anders entwickelt, ja, muss man auch ehrlich sagen. Also das ist sicherlich, aber was man schon festhalten kann, ist, natürlich ist es eine Verwässerung, weil so schön es ist, für viele Nationen dabei zu sein. Ich glaube, sportlich, wirst du mir recht geben, ist eine Europameisterschaft qualitativ einfach auf einem anderen Level, weil halt bessere Mannschaften dabei sind. Oder man könnte es auch sehr salopp sagen, so richtig spannend wird es erst ab der K.O.-Phase, weil eben dann noch 32 Mannschaften dabei sind, dann gibt es in jedem Spiel Minimum einen Sieger, muss es so sein. Mhm. Und ganz zum Schluss sage ich jetzt noch, die Champions League hat deshalb auch das Ligaformat eingeführt, weil eben die Gruppenphase den Reiz verloren hat. Und
möchte jetzt, jedes Spiel wichtig ist, möchte jeder
jetzt nicht ein Crasher sein, aber die Gruppenphase jetzt ist natürlich für gewisse Nationen überschaubar, ja, sage ich jetzt einmal, weil du halt, natürlich ist es ein Unterschied, ob du Erster, Zweiter oder Dritter wirst, je nachdem, gegen wen du dann spielst, nicht? Aber trotzdem, die Wahrscheinlichkeit, dass eine große Nation ausscheidet, die ist nicht gegeben.
Ja. Also jetzt ehrlich gefragt, wie viele Spieler von Jordanien oder Algerien kennst du? Oder ich meine, du wirst dich jetzt natürlich informiert haben, nach gestern, aber davor?
Na gut, der teuerste Spieler von, ich habe mich informiert, ja, naja, logischerweise, weil es ja so ehrlich muss ich sein, der teuerste Spieler von, Jordanien bei einem Marktwert von 8,78 Millionen ist Al Neimat, der spielt bei, lass mich kurz reden, bei Al-Wazinet, ja, irgendwo in Arabien, Mittelstürmer.
Sollte man schon wissen, oder?
Ja, aber
Josef Hickersberger muss man sagen.
Es soll natürlich nicht immer...
Das stimmt.
Ich bin ehrlicherweise jetzt auch nicht ein Riesenfan davon, jetzt aufgrund von Marktwerten oder anderen Institutionen die Mannschaft zu bewerten, aber es ist schon ein Indikator, der halt darauf schließen lässt, welche Qualität oder was möglich wäre mit so einer Mannschaft. Und dass sie es überhaupt geschafft haben, ist, glaube ich, eine Sensation, auch für selbst für so eine Nation. Deswegen ein Riesenkompliment. Aber wir sollten uns bei einem Marktwert von 230 Millionen da nicht verstecken vor Jordanien, sondern sollten da natürlich auch als Favorit ins Spiel gehen und die Favoritenrolle annehmen. So viel Selbstvertrauen sollte man schon haben. Und Algerien...
Bleiben wir noch vielleicht kurz bei Jordanien. Ja. Ich habe die zufällig gesehen, weil die beim Asien-Cup 2024 gegen Südkorea gespielt haben. Halbfinale, Klinsmann-Herzog, das Trainerteam bei Südkorea, und die haben mir das gesamte Spiel angesehen, und die Jordanier waren damals schon die Überraschung in diesem Turnier. Und ich muss sagen, ich war beeindruckt über den Speed, den die gehabt haben. Die sind hervorragend defensiv gestanden, Südkorea, mit Song, mit Wang und wie wir sie heute auch kennen. Die haben wirklich enorm viel Ballbesitz gehabt, alles unternommen, aber die sind Konter gefahren mit einem Speed und haben Südkorea ausgekickt, und im Finale haben sie dann gegen Katar verloren, Jordanien, da waren sie irgendwie auch platt ein bisschen. In der WM-Qualifikation jetzt waren sie hinter Südkorea zweit. Es gab jetzt ja auch mehr Plätze für Asien, deshalb natürlich auch die Chance größer gewesen, dass sie eben sich qualifizieren und nicht noch in eine Quali-Runde mussten. Also ich will nur sagen, die haben eine gewisse Qualität natürlich, sind unangenehm. Ich bin bei dir, was du sagst, und das, was du eingangs gesagt hast, es wird nur so sein, dass Österreich viel Ballbesitz haben wird, und dann wird es eben darauf ankommen, hat Österreich eine Lösung gegen einen kompakt stehenden Gegner, und das gab es gegen, sage ich einmal, Mannschaften in der Nations League, Slowenien, Norwegen nicht, das gab es gegen Bosnien, sagen wir mal nur teilweise gegen Bosnien und gegen Zypern. Also das heißt, es wird, ich sage es trotzdem, es ist eine Herausforderung, es ist ein Spiel, und wir brauchen gar nicht reden, wer Favorit ist. Aber du musst erst dieses Spiel dann auch mit Toren für dich entscheiden.
Ja. Nein, ich habe das auch überhaupt nicht despektierlich gemeint. Aber vom Namen her ist natürlich klar, dass, und du hast es ja auch gesagt, der Anspruch muss Rang 2 sein, aber frag nach bei den Ungarn und bei den Isländern. Ja. Damals haben alle gejubelt und haben gesagt, naja, super, wir sind schon einmal in der K.O.-Phase, und dann ist es anders gekommen. Also Jordanien gilt es natürlich nicht zu unterschätzen. Algerien, wie ist da deine Einschätzung, Marc?
Ja, also... Dass man auch da nicht vor Angst erstarren müssen, glaube ich, liegt auch auf der Hand. Auch da wieder ein Verweis auf die Marktwerte von Algerien. Ich glaube, 25, irgendwas Millionen haben die Gesamtmarktwert. Aber nochmal, das soll natürlich nicht drüber hinwegtäuschen. Das sind Spiele, die wir auf jeden Fall logischerweise ernst nehmen müssen. Mhm. Aber auch da müssen wir wieder mit einer Favoritenrolle-Mentalität in das Spiel gehen und uns der Herausforderung stellen. Und ja, mittlerweile können alle verteidigen, es können alle rennen, wie der Martin gesagt hat. Das sind alle super austrainiert und werden auch zu dem Zeitpunkt austrainiert sein. Die Frage ist halt, und das ist bei jeder Nation das Thema, wie viel von deiner A-Mannschaft steht dir zur Verfügung? Verletzungen?
Auch Form.
Form, ja, gibt es auch. Und das wird die große Challenge bei so einer Endrunde eben sein. Und ich bin trotzdem voller Vorfreude und freue mich schon enorm auf diese Spiele dann.
Martin, Anspruch Rang 2, glaube ich, sind wir uns einig. Oder dann vielleicht sogar Rang 1, wenn wir schon diskutieren. Gegen die Argentinier kann man gut
ausschauen. Ich glaube, du gehst, da sitzt ein ehemaliger Teamspieler und Profi. Ich glaube, du gehst ja nicht in eine Gruppenphase und sagst, ich will Zweiter werden, sondern du sagst, ich gehe in ein Spiel und will es gewinnen. Das und wenn ich dreimal gewinnen sollte, die drei Spiele, dann weiß ich, dass ich am Ende wahrscheinlich Erster bin, außer es passiert irgendwas,
ja, bei der EM
dass die FIFA noch irgendein Eingriffsrecht hat. Aber ansonsten ist es eben so. Also insofern, und ich finde auch die Auslosung jetzt nicht unspektakulär, weil wenn du gegen Argentinien am Anfang spielst, ist dann trotzdem wieder was anderes, auch wenn du sagst, man kann vielleicht in einem ersten Spiel mehr machen. Aber ich finde, gegen Jordanien am Anfang, da weiß man, woran man ist. Argentinien, zweites Spiel, wer weiß, wie die im ersten absolvieren. Das heißt, da kannst du vielleicht dann auch noch einmal deine Stärken haben. Und dann hast du am Schluss ein Spiel gegen Algerien, wo du hoffentlich im Vorfeld schon weißt, dass es jetzt eher nur mehr um die Platzierung geht für die K.O.-Phase. Und dann finde ich, ist auch dort was möglich. Und Algerien war ja 1982, war dann doch die erste WM, die ich so komplett mitbekommen habe, Gegner in der österreichischen WM-Gruppe. Die haben am ersten Spieltag, wo Österreich Chile geschlagen hat, Deutschland 4-1 besiegt, Algerien. Und Österreich hat aber dann im zweiten Spiel Schachner-Krankl sein letztes von insgesamt 5 WM-Toren erzielt, 2-0 gewonnen. Und die Algerier waren dann, also da haben wir schon gedacht, Österreich, wow, und dann gab es im dritten Spieltag dieses legendäre Spiel in Gijón, wo Österreich sehr hilfreich war den deutschen Brüdern. Und aber zum Ungunsten von Algerien, ich weiß nicht, ob das jetzt ein großes Thema außer bei den Medien noch in Algerien ist, weil was vor 44 Jahren ist, kann ich mir nicht vorstellen, dass das die Spieler interessiert.
Aber ich hätte es so nicht auf dem Zettel gehabt.
Nein.
Ja, man hat es natürlich mitbekommen, ja. aber ehrlicherweise wird den Spielern heutzutage.
Ja. Die haben damals nicht gelebt. Und, ja. Aber ich will nur sagen, stimmt. Auch damals gab es schon algerische Teamspieler, die wie immer aus dem Maghreb, die dann in Frankreich sind zum Teil, die zumindest oder auch in Frankreich ausgebildet wurden oder überhaupt in Frankreich gelebt haben, aber eben für ihr Heimatland oder für das Land ihrer Eltern eben für Algerien spielen. Und deswegen muss man da auch dementsprechend, sage ich mal, gewarnt sein, dass das natürlich eine Mannschaft ist, die für Österreich bezwingbar sein sollte, aber die auf alle Fälle auch unangenehm sein kann.
Vielleicht der berühmteste quasi Sohn Algeriens, Zidane, hatte algerische Wurzeln. Also der hat natürlich dann später für Frankreich gespielt. Aber
ja, seine Söhne spielt sogar für Algerien.
Ja, also die können schon kicken, logischerweise. Das muss jedem klar sein. Aber wie gesagt, auch da, wenn du dir anschaust, da ist der Spieler Guitán, 4 Millionen, Estoril. Bei allem Respekt, Favoritenrolle sollten wir uns bewusst sein.
Was sind so allgemein deine Erwartungen an diese aufgeblähte, darf man sagen, haben wir ja schon ein paar Mal erwähnt, Erwartungen an diese Weltmeisterschaft dann in Kanada, USA und Mexiko? Wunderschöne Länder.
Ja, wunderschöne Länder. Bis auf USA war ich noch in keinen dieser Länder. Würde mich mal auf jeden Fall reizen, darüber zu bringen.
Mexiko kann ich dir sehr empfehlen.
Ja? Ja. Okay. Ja, aber ich glaube halt, die größte Challenge wird eben sein, und die bin ich sehr gespannt, wie das gelöst werden wird, sind die Anstoßzeiten. Ich glaube, das brennt jedem Fußballfan unter den Nägeln, jeden österreichischen Fußballfan, zu welchen Zeiten werden wir unsere Jungs anfeuern können. Da bin ich sehr gespannt, was da jetzt rauskommen wird.
Favoritenkreis aktuell, Martin, wenn wir schon dabei sind.
Immer die
üblichen. Argentinien schon, natürlich, amtierender Weltmeister. Oder eher die Spanier.
Also ich weiß nicht, ob Argentinien, Brasilien gehört natürlich dazu. Ich finde auch, ein Turnier, da entwickelt sich auch was. Ne?
Turniermannschaft, schon Argentinien, bestes Beispiel.
Ja,
ich möchte jetzt den Alfred, ehemaligen Experten Alfred Tata, weiterhin mit all seiner Expertise natürlich vorhanden, der hat damals im Podcast gesagt, ich weiß gar nicht, was der genaue Ausdruck war, aber er war nicht sehr begeistert von der Spielweise der Argentinier. Und die Aussage wurde ihm dann um die Ohren gehauen.
Nein, ja. Aber das ist doch so. Ich meine, die kennen sich, aber sie treffen sich 2 Wochen vorher Minimum. In dem Fall Österreich wird erst am 6. Spieltag oder am 6. Tag der Weltmeisterschaft ins Geschehen eingreifen. Das heißt, da ist schon eine lange Vorlaufzeit. Und dann hast du noch 10 Tage, wo sie spielen, möglicherweise dann eben noch ein paar Tage. Da kann sich total viel entwickeln. Zum Positiven wie zum Negativen haben wir alles schon erlebt. Und ja, so wenn ich jetzt die Qualität der beiden Südamerikaner hernehme, ist klar, dass die dabei sind. Man darf ihn ja nicht und dann die Europäer sind eh bekannt. Spanien, Frankreich, England, würde ich jetzt einmal sagen.
Deutschland hast du jetzt nicht genannt.
Ja, das glaube ich auch nicht. Ja, ich meine, dass sie in dieser Gruppe weiterkommen, habe ich schon vorhin gesagt, das schaffen alle Top-Nationen. Aber diese drei anderen Europäer würde ich mal über die anderen stellen. Aber natürlich ist Deutschland da und dann muss man immer aufpassen.
Ich Norwegen?
Zum Beispiel Norwegen, ein gefährlicher Außenseiter, und Kanada, weil da sind einfach so viele Spieler, die in den europäischen Top-Ligen spielen. Finde ich, die sind auf alle Fälle höher einzuschätzen als USA und wohl auch Mexiko.
Ja, aber für dich jetzt Norwegen Titelfavorit, oder?
Nein, gefährlicher Außenseiter im Sinne von, dass sie weit kommen können.
So, ja, super spannende Mannschaft, ja, das wollte ich dir sagen. Ich meine, es gibt super viel spannende Mannschaften, aber das ist vielleicht eine Mannschaft, habe ich mir gedacht, wo man sagen kann, dann im Vorfeld gar nicht so auf der Rechnung gehabt, aber dass sie dann vielleicht weit kommen.
Ja, und die können Gruppenerster werden, glaube ich. Also die können überraschen, wenn du Gruppenerster bist. Deswegen gab es ja gestern bei der Auslosung auch diese Setzungen. Dann kannst du zum Beispiel, Norwegen ist in der Frankreich-Gruppe, oder?
Norwegen ist in der Frankreich-Gruppe, ja.
Alle habe ich nicht du, und dann kannst du zum Beispiel auf Spanien frühestens im Finale treffen, wenn die auch erst in der Gruppe werden. Also ich will damit nur sagen, Naja, wir bauen keine drin. Norwegen ist, also wie die Italiener beherrscht haben zweimal, das war faszinierend. Jetzt kann man sagen, Italien ist nicht die ganz, ganz große, starke Nation. Aber ich brauche jetzt euch nicht aufzählen, welche norwegischen Teamspieler überall spielen und wo sie spielen. In England vor allem, bei den Top-Clubs in der Premier League. Oder also insofern wird man sehen.
Aber weil ich jetzt die Deutschen erwähnt habe, Marc, ist ja immer natürlich der große Nachbar. Curaçao, wer ist noch in der Gruppe dabei? Ecuador? Und wer ist der vierte? Lass mich überlegen. Ecuador, Curaçao, weiß ich jetzt nicht auswendig. Aber wer hat die schwierigere Gruppe, die Österreicher oder die Deutschen?
Ich glaube, das ist ein Zielfoto. Also vielleicht wir, weil wir natürlich mit Argentinien den amtierenden Weltmeister gezogen haben. Aber auch da muss man sagen, Argentinien, auch da hat eine gewissermaßen eine Verjüngung stattgefunden. Sie haben jetzt auch einige Spieler dabei. Junge Spieler, Prestiani von Benfica, Paz, Barco, das sind alles junge, hungrige Spieler, auch teilweise sehr interessante Spieler, die es erreichen wollen. Und das ist, ohne dir jetzt was vorwegnehmen zu wollen, wahrscheinlich Messis letzte Weltmeisterschaft. Und der möchte sich da auch nochmal die Krone aufsetzen, aber Titelverteidigungen sind ja schwer, wie wir wissen, bei Weltmeisterschaften.
Cote d'Ivoire. Elfmeinküste.
Weil du sagst, Curaçao, mir hat am besten gestern Wayne Gretzky gefallen, der, glaube ich, jetzt nicht mehr bei 100% ist. Das tut mir richtig weh, aber wie der die Namen vorgelesen hat, also Curaçao hat er das erste Mal gehört, glaube ich.
Aber Kakao wollte haben. Aber wenn wir schon mal
ich habe nicht gewusst, worum es überhaupt da geht, was er dort macht. Ich glaube, der war völlig überfordert.
Gut, aber er ist one of the greatest, wenn nicht the greatest. Ja. Was Eishockey-Spiel betrifft, wollen wir jetzt nicht mehr in Gretzky da nicht schlecht drin. Aber ich weiß natürlich, was du meinst. Curaçao, auch ein sehr schönes Land, habe ich mir sagen lassen, war noch nicht dort. Worüber wir auch noch kurz reden möchten, Ralf Rangnick ist unbestritten. Der Erfolg mit Österreich. Jetzt ist es so, dass sein Vertrag dann noch bis nach der WM läuft, bis Sommer 2026 hat es auch zuletzt Diskussionen gegeben. Was darf dem ÖFB die Vertragsverlängerung von Ralf Rangnick wert sein, Marc?
Ja, ich habe im ÖFB nichts zu sagen, deswegen ist das nicht meine Entscheidung, aber ich glaube, dass man mit ihm verlängern möchte, ist eh schon kommuniziert worden und jetzt geht es halt nur darum, zu welchen Konditionen und überraschenderweise hat sich da jetzt auch wieder jemand vom Präsidium dazu geäußert, gemeldet. Es ist eh jedes Mal das Gleiche, was man um diese Entscheidungen dann immer hört. Und ich glaube aber schon, dass jetzt der ÖFB mittlerweile durch auch allen voran natürlich Bröll so aufgestellt ist, dass er das gut moderieren wird und dass es da hoffentlich auch zu einer Einigung kommen wird. Weil das auch das, habe ich schon bei uns auf Sendung gesagt, ich glaube schon, dass Ralf Rangnick nach wie vor ein Glücksfall für uns ist und er auch viel mehr quasi ist als oder seine Rolle auch versteht als nur Teamchef, sondern er macht ja auch viel mehr Sachen im ÖFB, was er eigentlich nicht müsste. Und ich glaube, verlängern sollte man auf jeden Fall probieren mit ihm. Ja.
Er bringt Dinge voran, auch unbestritten. Martin, wie siehst du diese Diskussionen? Jetzt, Marc hat es richtig gesagt, da gibt es ja dann noch Eitelkeiten innerhalb des ÖFB, eine alte, leidige Geschichte. Glaubst du, dass es eine Einigung geben wird, dass Ralf Rangnick weiterhin dann über Sommer 2026 hinaus Teamchef des österreichischen Nationalteams bleiben wird?
Wenn er möchte, und dann wird das auch so stattfinden, weil da geht es ja gar nicht ums Geld, geht es ja eher um Perspektiven. Man muss auch sagen, Ralf Rangnick nähert sich ja auch dem 70. Lebensjahr. Ich glaube auch, dass das für ihn und auch selbst er erkannt hat, dass es angenehmer Arbeitsplatz ist Österreich, bei all den kleinen vielleicht Problemzonen, die ja zwischendurch auch durchaus auch öffentlich dann auch aufmerksam macht darauf. Aber insgesamt geht es ihm hier gut, er wird akzeptiert, eben mehr als das, wird von vielen auch hofiert, also insofern und das ist nicht der Trainerjob, wo jeden Tag eine Mannschaft trainieren muss und wie wir sehen, gerade national, aber auch international High-and-Fire-Politik eigentlich groß geschrieben ist. Also ich glaube, da gibt es viele Dinge, die dafür sprechen und so wie ich Josef Bröll einschätze, wird es auch möglich sein. Fakt ist auch, es gibt natürlich insgesamt budgetäre Grenzen, da geht es aber nicht um sein Gehalt, da geht es insgesamt um den gesamten Staff. Fakt ist, dass diese WM-Qualifikation natürlich enorm wichtig war, weil die Kosten mittlerweile sehr extrem sind für den ÖFB und ich wiederhole mich, der ÖFB ist nicht nur die A-Nationalmannschaft, da gibt es halt auch viele, viele weitere Nachwuchsnationalmannschaften, Frauenfußball, Futsal und vor allem es gibt die Landesverbände und das darf man nicht verstehen, der ÖFB ist halt auch für den Amateursport zuständig, weil halt 100.000 Menschen am Wochenende Fußball spielen, Nachwuchs, Erwachsene, Schiedsrichter. Und dafür muss es natürlich auch eine Struktur geben und dafür muss es auch, gibt es übrigens auch Steuergeld, auch Förderungen geben. Und die müssen halt alle irgendwie drinnen sein. Aber natürlich ist es schön, wenn oben mal alles strahlt und dann ist es für alle Beteiligten gut. Also ja, wie gesagt, ich glaube deswegen...
kommt das Geld rein, ne? Also der Hauptteil des Geldes.
Ja klar, weil also die WM, deswegen. Die FIFA natürlich am meisten ausschüttet, als die Republik Österreich genau. dem ÖFB zur Verfügung stellt und der ÖFB selbst durch Sponsoren erwirtschaften kann.
Genau, so und das muss man sich auch immer vor Augen führen. Alles richtig, was du gesagt hast, aber das sind schon die das Geld quasi nach Hause bringen und dann, dass man das in der Familie halt dann dementsprechend verteilen muss, ist auch klar.
Ja. Und ich wollte einen Satz sagen, weil es da auch immer wieder dann Medienberichte gibt. Das ist natürlich auch dem geschuldet, dass es natürlich da auch Medien gibt, die genau da auch immer wieder in dieses, Nest hineinstechen, dort dann auch diese Reaktionen bekommen. Manchmal wirkt es für mich auch so, als ob das schon auch durchaus eine Strategie ist, um vielleicht gewisse Wünsche auch voranzutreiben, also in jegliche Richtung. Ja. Also da ist schon auch ein bisschen ein Kalkül dahinter, sehe ich zumindest bei dieser Art von Aussagen und auch Berichterstattung. Am Ende ist es egal.
am Ende ist es egal, aber wir diskutieren weiterhin über die schönste Nebensache der Welt. Markets gibt es dann oft von außen natürlich die kritischen Stimmen, die sagen, der österreichische Clubfußball ist nicht gerade erfolgreich unterwegs, wenn wir uns die internationalen Auftritte anschauen von Sturm Graz, Salzburg und Rapid. U17-Weltmeisterschaft möchte ich noch erwähnt haben. Vize-Weltmeister, die Elf von Hermann Stadler. Aufpassen mit einem Augenzwinkern, wie viele U17-Nationalteamspieler werden bei der WM im Einsatz sein? Du weißt, worauf ich hinaus möchte.
Ja, also der erst einmal fantastische Sache und
unglaublich.
Ich habe ja auch ein Spiel mitkommentieren dürfen. Wir haben es ja gezeigt, zum Glück auch bei Sky.
Mhm. Und von Anfang an übrigens.
Es war eine richtig coole Reise, die wir da mitverfolgen konnten. Und jetzt kommt halt auch wieder ein bisschen der Reality. Hilf mal kurz das Wort, Reality Check. Es ist noch ein weiter Weg zu gehen für die Jungs. Ja? Und wenn Österreich in den letzten Jahren Probleme hatte bei einer Sache im Nachwuchsfußball, dann ist es der Übergang von eben jugendlichen Alter in den Profibereich. Mir fallen viele Beispiele ein, wo man in diesen Altersgruppen fantastische Erfolge erzielen konnte oder Achtungserfolge erzielen konnte, aber angekommen ist dann relativ wenig. Und wenn du die Entwicklung in Österreich, in der österreichischen Bundesliga anschaust, mit Aussagen von Sportdirektoren, wir verzichten auf Österreicher Topf und hin und her und auch die Statistiken, die einfach anschaust, dann ist das schon, sage ich jetzt mal, besorgniserregend und ich hoffe schon, dass das jetzt auch so eine Initialzündung auch für den einen oder anderen gewesen ist, dass man da sagt, okay, vielleicht sollte man doch ein bisschen mehr auch nach innen schauen, nicht immer nur nach außen und von außen holen, weil von innen kommt auch schon auch etwas nach. Alle, die ganze Welt redet über die Premier League und die Engländer haben wir in dem Alterssegment nach Hause geschickt mit 4-0. Hochverdient und auch in einer Art und Weise, das war eben das Spiel, was ich kommentieren durfte, war für mich extrem beeindruckend, weil ich vor diesem Spiel mir nicht genau bewusst gewesen bin, naja, über die Engländer sagt man, die spielen sehr intensiv, körperlich betont und sind wahrscheinlich denen auch körperlich überlegen. Stimmt alles, aber wir haben sie bis zur letzten Minute, waren wir ihnen eigentlich körperlich überlegen und das ist schon eine Sache und da spielen einige auch schon ab und zu mal Premier League-Minuten von dieser Altersklasse. Also ich glaube schon, dass das Fundament jetzt einmal da ist und jetzt sind halt alle gefordert und damit meine ich nicht nur die Liga, beziehungsweise die Clubs, sondern auch die Bundesliga in ihrer Funktion, dass man da auch Rahmenbedingungen schafft, dass man, Stichwort zweite Liga, Spielkalender, dass man das so strukturiert, dass die Jungen bei ihren Vereinen, je nachdem, wo sie gerade spielen, ob es jetzt Austria ist, Rapid oder Salzburg, das so macht, dass sie jedes Wochenende zu Spielminuten im Profibereich kommen. Und ich glaube, da sind wir uns alle schuldig in der Verantwortung auch den jungen Spielern gegenüber, dass da ein Schulterschluss einkehrt, dass da Rahmenbedingungen geschafft werden, dass sich die Jungen bestmöglich entwickeln können. Und dann hoffen wir, dass in den nächsten Jahren dann der eine oder andere dann irgendwo aufschlagen wird.
Weil das auch oft diskutiert wird, beziehungsweise angesprochen wird, der Übergang von diesem Alter, eben 16, 17, in den Erwachsenenfußball. Marc, du bist über die Admira Amateure dann ziemlich schnell, kann ich mich erinnern, auch raufgekommen in die Kampfmannschaft.
Ja, war reiner Zufall bei mir, ja.
Reiner Zufall? Ich kann mich erinnern, du hast ein Tor nach dem anderen geschossen, hast sogar mit deinem Freund damals bei den Admira Amateuren zusammen gespielt. Deswegen habe ich deinen Weg schon sehr früh verfolgt.
Na, zunächst einmal mit 17 war ich sehr oft in der Nachtschicht unterwegs und wenig auf Fußballplätzen. Also das kann ich jetzt hier ganz frei sagen. Also die Jungs damals waren mir im Vergleich einiges voraus. Also auch die Interviews und auch die Reife, wie sie auch das auch ins ein oder andere Mikrofon gesagt haben, hat mich sehr beeindruckt und sind schon richtig weit für ihr Alter, sage ich jetzt mal. Aber trotzdem ist es noch ein weiter Weg zu gehen. Und ja, ganz kurz, bei mir war es ja damals ein riesengroßer Zufall, weil in der ersten Mannschaft einfach nur Verletzte gewesen sind. Und dann haben die von der Amateurmannschaft welche raufgezogen, weil gescoutet hätte mich, glaube ich, nie jemand von der ersten Mannschaft damals. Aber so kann es eben auch gehen. So können Karrieren eben dann auch Fahrt aufnehmen. Aber mir ist es lieber, dass man da eben, um wieder zurückzukommen zu unseren U17-Jungs, dass man die auch gesteuert und auch gut gesteuert in einen Profibereich bekommt, weil dass sie Qualität haben, ich glaube, darüber braucht man nicht diskutieren. Und es gibt ja auch internationale mittlerweile Anfragen, was man so hört für den einen oder anderen. Also dieses Talent ist vielen nicht verborgen geblieben. Und jetzt geht es darum, wir haben einen Lottoschein in der Hand, das müssen wir noch einlösen und schauen, dass wir den irgendwie dann auch quasi zum Wohle des österreichischen Fußballs dann für uns nutzen.
Ja, kann man gar nicht hoch genug einschätzen, überhaupt Erreichen des Endspiels von der Mannschaft von Hermann Stadler. Aber Martin, jetzt wird dann oft eben auch gesagt, der österreichische Fußball ist nicht gut unterwegs. Das Team von Ralf Rangnick hat sich für die WM qualifiziert, nach etwas mehr als 28 Jahren. Und die U17 ist Vize-Weltmeister geworden. Was bedeutet das insgesamt für den österreichischen Fußball?
Das ist ein großer Erfolg. Ich möchte gleich darauf eingehen, nur davor, weil du sagst, wer wird da dabei sein. Also ich glaube, dass man von einem 17-, dann vielleicht fast 18-Jährigen nicht erwarten darf und soll, dass der dann ein halbes Jahr später bei einer Weltmeisterschaft
der Erwachsenen
mitspielt, noch dazu, wo ja die österreichische Nationalmannschaft immer aus Spielern besteht, die seit Jahren, um nicht zu sagen seit einem Jahrzehnt, zum Großteil international auch tätig sind, diese Spieler, nämlich in internationalen Ligen, die also Erfahrung haben. Denn das ist der große Unterschied, das ist ein geschützter Bereich. Das war bis jetzt Akademie und U17. Und die ersten Spieler, wie etwa ein Moser Pokorny bei Liefering und auch jetzt, zum Beispiel gestern bei den Young Violets, De Schischko, dürfen jetzt schnuppern im Männersport zweite Liga Österreich. So soll es ja auch sein, mit 17, 18. Das heißt, ich glaube, das sind die Spieler, die dann, sage ich einmal, bei der nächsten Weltmeisterschaft, für die sich Österreich hoffentlich auch qualifiziert, 20, 30 auf alle Fälle ein Thema sein werden. 28, weiß ich noch nicht, kann aber auch schon sein, der ein oder andere. Aber das müssten dann eben die Spieler sein, die dann jene ersetzen, die es dann nicht mehr geben wird, weil es gibt einen großen Umbruch. Alaba, Arnautovic, Sabitzer, Gregoric, Nummer mal 4 Offensiven mit Alaba einen Defensivspieler zu nehmen. Und da kommen nur ein paar dazu, die sind in 4 Jahren nicht mehr dabei. Und da brauchst du die. Und zu deiner Frage, was das bedeutet für Österreich, ich meine, da kann man natürlich nur sagen, das ist sehr gut für ein kleines Land, für einen kleinen Verband. Aber ich finde, das, was einige auch schon angedeutet haben, auch mit Blickwinkel und Betrachtung der U17-Weltmeisterschaft, es gab, finde ich, einen großen Unterschied zwischen Österreich, U17, und vielen anderen Nationen, wie etwa Portugal, aber auch Brasilien, auch Italien. Ich finde, Österreich war eine hervorragende Mannschaft. Und bei den anderen hast du gesehen, auch verdammt gute Einzelspieler, also herausragende Einzelspieler. Und jetzt frage den Marc, es ist natürlich so, wenn einer schon das Können, die Qualität hat mit 16, 17, dann ist es wahrscheinlich leichter, dann später in einer Mannschaft dann auch noch gewisse taktische Dinge zu lernen und auch natürlich vielleicht dann noch besser ausgebildet zu werden. es ist vielleicht einfacher als für Spieler, die in einer hervorragenden Mannschaft funktionieren, aber ob die dann auch später den Weg machen, halte ich unter Umständen für schwieriger. Was ich damit zum Ausdruck bringen will, Österreich hat vor allem profitiert durch ein unglaubliches Mannschaftsgefüge, durch klare mannschaftliche Prinzipien. Und ich habe das bei den anderen Teams zwar auch gesehen, aber ich habe dort auch noch herausragende Spieler gesehen.
Individuelle Klasse.
So, bei ist Österreich das? Wird jetzt jeder sagen, da gab es den Moser, da gab es den Pokorny, sofort auch richtig. Aber ich, in der Summe, glaube ich, waren dort mehr Ausnahmespieler. Und möglicherweise wird es dann in 10 Jahren, falls wir da sitzen, sein, dass man von anderen Nationen mehr Spieler im Profibereich hat als aus der damaligen österreichischen U17-Vize-Weltmeistermannschaft. Vielleicht ist das ein Zugang, der jetzt wieder nicht von mir so gesehen, ich habe noch mit vielen darüber gesprochen, auch ehemaligen Profis und aktuellen Trainern. Und das war auch deren Meinung oder sagen wir mal so, deren Gefahren, die sie da gesehen haben.
Ja, Gefahren. Also ich glaube, wenn man Weltmeister, Vize-Weltmeister ist, ist keine Gefahr vorhanden. Aber ich weiß, was du meinst.
Ja, man auf höchstem Niveau.
Nicht falsch verstehen, aber ich gebe da schon insofern recht, dass natürlich die Mannschaft, ÖFB meine ich jetzt, eine richtig gute Mannschaft gewesen ist und auch deswegen auch so für Furore gesorgt hat. Weil du hast, nehmen wir das Finalspiel jetzt einmal her, also abgesehen davon, dass die individuelle Klasse teilweise schon enorm gewesen ist bei den Portugiesen, hast du aber auch gesehen, und das spielt auch immer mit in der Bewertung, die waren halt körperlich teilweise auch schon viel weiterentwickelt. Mhm. Also die Hälfte der Mannschaft mit einem Vollbart herumgelaufen. Und unsere Jungs haben gerade mal ein paar Fischgräten, wenn überhaupt, gehabt. Das heißt, das ist auch immer eine Sache, wo unsere noch reifen müssen, aber nochmal, ich glaube, es soll jetzt gar nicht irgendwie kleinreden.
Nein, ich wollte dich auch nicht.
Nein, die Analyse einfach nur. Aber was ich noch sagen wollte ist, und das hat der ÖFB auch erkannt in seinem Ausbildungskonzept,
genau,
dass halt jahrelang das Spiel gegen den Ball viel wichtiger gewesen ist wie das Spiel mit dem Ball. Und man hat hier auch, habe ich mich erkundigt, auch das schon vor einiger Zeit jetzt auch wieder umgestellt, dass natürlich der Spieler im Vordergrund steht. Und das ist genau das, was du gesagt hast.
Individualität.
Und das muss wieder mehr gefördert werden. Und da, das braucht natürlich eine Zeit, bis da wieder etwas nachkommt. Aber
berechtigter
die
Punkt
Weichen,
natürlich.
Berechtigter Punkt und die Weichen sind gestellt. Aber natürlich ist es kannst du mit deiner mannschaftlichen Geschlossenheit schon vieles hinwegmachen. Aber ich würde es jetzt nicht nur auf Pokorny und Moser reduzieren, sondern da habe ich schon den einen oder anderen Spieler gesehen, die Schischko, hast du mir gesagt, 1 gegen 1, fantastischer Spieler, richtiger Straßenfußball, wie man sich das erhofft oder wie man das auch kennt. Ein Duque,
sehr gut, dass du ihn erwähnst, Innenverteidiger von 1,90 also, groß.
Also
das war auch schon immer wieder im Kader der Austria, entschuldige, wenn
ich unterbreche. Also, da kannst du jetzt viele nennen, Markovic etc. Also ich glaube schon, dass die Jungs eine gute Qualität haben oder das Rüstzeug mitbringen, dass sie es nach ganz oben schaffen können, auch in guten Ligen. Und jetzt sind wir halt alle gefordert, oder die Vereine, in allen voran die Sportdirektoren und Trainer, aber eben auch die Liga, dass sie dort auch ankommen werden.
Dann kann ich mich nämlich erinnern, weil wir Markus Schopp vor ein paar Wochen als Gast im Podcast hatten, der hat eben auch angesprochen, dass es dahingehend eben wieder Ziel sein muss, dass man die individuelle Qualität hervorhebt. Also es ist natürlich ein wichtiger Punkt. Allgemein, weil ich jetzt gesagt habe, wie viele mit Augenzwinkern werden da bei der WM dann im Einsatz sein. Vom Kader war auch Thema bei uns jetzt in den vergangenen Wochen, kann ich mich erinnern. Der Martin hat gesagt, also viel wird sich der Kader technisch nicht mehr tun bis zum Sommer, was die Mannschaft von Ralf Rangnick betrifft. Wie siehst du das Ganze? Hast du da irgendjemanden auf der Liste, wo du sagst, naja gut, der könnte da jetzt noch einmal reinrutschen, à la Wurmbrand bei Rapid oder so?
Ich glaube nicht. Und wenn du die letzten oder die vergangenen Kadersituationen angeschaut hast von Ralf Rangnick, der bleibt eigentlich bei seinen Jungs, eben allen voran natürlich Gregoritsch ist das prominenteste Beispiel. Deswegen kann ich mich auch mit seiner Situation richtig identifizieren. Ich habe ja auch jahrelang beim Club weniger gespielt und habe durch Marcel Kohler dann damals das Vertrauen bekommen und auch teilweise zurückzahlen dürfen. Und bei mich ist das ähnlich. Und ich habe mich unglaublich gefreut, als er das entscheidende Tor geschossen hat. Weil das natürlich keine leichte Situation für einen ist und du stehst natürlich auch irgendwo berechtigt in der Kritik öffentlich, wenn du beim Verein nicht spielst oder keine Leistungen bringst oder zu wenig Leistung bringst, dass du halt dann für eine Nationalmannschaft in Frage kommst. Aber zurückzukommen auf deine Frage, ich glaube, der Ralf Rangnick wird eher bei seinem Stamm bleiben und dann, da müsste schon etwas Außerordentliches passieren, dass jemand so dermaßen aufzeigt, ich weiß nicht, ob ihr da jemanden seht, ich sehe momentan keinen in der Liga, der da irgendwie da in Frage kommt, dass er zu einer WM noch feiert und dort vor allen Dingen eine Rolle spielt. Mhm.
Wobei ja der Wurmbrand zum Beispiel eines, der ja schon dabei war.
Ja, war schon dabei, ja.
Eben, also,
hat auch schon getroffen.
Und Rangnick ja mit seinem Trainerstab ohnehin immer 10 bis 20 Spieler auf Abruf hat, wäre möglicherweise ein Thema. Es ist Affengruber, weil er immerhin in La Liga spielt, fix. Und da ist halt die Frage, und also die Frage natürlich mit der Innenverteidigung, wie sich auch das entwickelt personell. Da gibt es ja immer wieder mit Trauner nicht ein großes Fragezeichen. Mhm. Jetzt zuletzt ja schon das ganze Jahr nicht mehr dabei. Mhm. Wie geht David Alaba? David Alaba, muss man auch sagen, weiß man nicht. Ja. Ja. Das heißt, da könnte es dann plötzlich sein, dass auf einmal Nummer 4, 5 offen ist und dann könnte ich mir vorstellen, dass Affengruber ein Thema ist oder natürlich auch Baidu, U21-Teamkapitän mit Lens, Tabellenführer in Frankreich und Affengruber. Also da habe ich schon mal zwei, wo ich sage, ich glaube, das ist jetzt durchaus kein Downgrade, sondern könnte man sogar als Upgrade verstehen. Also insofern, das ist jetzt eher positiv. Ich glaube, je weiter wir nach vorne gehen, wird es eher dünner. Ne?
Kann nicht dünner, ja. Und das ist eben auch die ganz große, aber ich möchte es nicht zu negativ werden, sondern
jetzt einmal euphorisch. Geben.
Also nein, aber die Zeit nach der WM ist schon etwas, was mir ein bisschen Sorge bereitet, weil wenn eben diese Arnautovic etc. dann aufhören.
David Alaba. Vielleicht wissen wir ja nicht.
Ich rede jetzt von vorne.
Also vom Sturm,
von der Offensive, dann wird es jetzt schon eine Zeit lang schwieriger, sage ich jetzt mal.
Ja, schwierig. Steilvorlage für die österreichische Bundesliga wollen wir auch noch gegen Ende des heutigen Podcasts kurz reden. Also Thema österreichisches Nationalteam, somit abgeschlossen. Österreichischer Clubfußball. Derzeit das Team der Stunde in Österreich. Ich glaube, da fällt uns allen nur eine Mannschaft ein, oder?
Ja, du wirst wahrscheinlich an den LASK denken, ne? Ja. aber ich glaube, Hartberg sollte man da auch erwähnen mit ihrem richtig guten Lauf.
Manfred Schmidt und Dietmar Kübauer.
Manfred Schmidt und Dietmar Kübauer, also fantastisch. Und das, also ich glaube, mittlerweile trendet denn, ich habe es mir, glaube ich, gestern angeschaut, die Tabelle, den ersten vom 8. sind es 4 oder 5 Punkte, irgendwie sowas in dem
Dreh. Also auf jeden Fall. 5 und vom 9. 6. Also,
das ist absurd, ja, in einer 12er-Liga, das sieht man, wie eng mittlerweile alles beisammen ist und wie schnell es dann eben auch gehen kann. Und das erklärt eben auch, warum es eben der Didi Küber mit seinem LASK dann geschafft hat, aus einer gefühlten Abstiegsmannschaft auf einmal um einen Meistertitel mitzuspielen. Weil einfach jede Mannschaft Themen hat, jede Mannschaft hat bietet sehr viel an, ist wenig konstant und ist auf jeden Fall so, dass es für uns Medienschaffende natürlich großartig ist, weil die Spannung enorm ist. Für die Trainer, für die Sportdirektoren schwierig, weil du natürlich auch schneller mal in der Kritik bist und wenn keine Konstanz da ist, dann high and fire. Martin hat das Wort heute schon erwähnt. Wird wahrscheinlich, wenn man das eine oder andere, die eine oder andere Veränderung werden wir noch, glaube ich, sehen in der Saison.
Die ersten 9 eben nur durch 6 Punkte gedreht und das finde ich hochinteressant ist, der 10. Altach hat die wenigsten Treffer kassiert, nämlich nur 16 von allen 12 Teams.
Aber schießt auch wenig.
Ne? Ja, aber ich finde, damit sieht man schon, wie verrückt das heuer ist. Und jetzt kann man natürlich viel Kritisches dazu sagen, aber man kann es auch so sehen wie du und wenn man sagt, das ist einfach sehr spannend. Was mich interessieren würde, Marc, hättest du, wenn du Rapid-Sportgeschäftsführer wärest oder Rapid-Verantwortlicher Peter Stöger freigestellt? Zu diesem Zeitpunkt.
Danke für den Ansatz. Zu dem Zeitpunkt hätte ich es auf keinen Fall gemacht. Warum? Weil du natürlich dann mit dem LASK-Spiel eine gefühlte Mammutaufgabe vor dir hast, eine Mannschaft, die so in Form ist wie die LASK Spieler momentan drauf sind, dass du da einfach das Spiel noch mitnimmst, weil, warum sage ich das? Weil du natürlich den vermeintlich neuen Trainer, auch wenn es jetzt nur ein Interimstrainer ist, dann schon mal ein richtiges Brett vom Kopf knallst, wenn die, und das haben sie dann auch gemacht, gegen LASK verloren haben, dann ist er schon mal angeschlagen. Also strategisch finde ich nicht ideal gelöst von der Geschäftsführung. Und das andere natürlich, also wenn du diese Negativ-Serie beobachtet hast, die da stattgefunden hat beim SK Rapid, was wir alle kennen, die Mechanismen des Geschäfts, was verständlich, dass natürlich der Peter auch da in die Kritik gestanden ist, weil die Ergebnisse ausgeblieben sind und da jetzt etwas probiert worden ist, dass man da wieder das Ruder rumreißt. Aber es ist auf jeden Fall auch da wieder, sieht man, wie schnell es geht. Er ist ja gestartet mit einem Bundesliga-Startrekord und dann das GRK-Auswärtsspiel war eigentlich der Knackpunkt. Und dann seitdem ist halt bergab gegangen. Aber ich hätte es zu diesem Zeitpunkt auf keinen Fall gemacht, sondern hätte noch das LASK-Spiel abgewartet und mir dann möglicherweise Gedanken gemacht.
Ja, Interimstrainer Stefan Kulowitz, ich glaube, jeder hat den Saga mitbekommen, jeder Fußballinteressierte oder jede Fußballinteressierte Person. Coole Woche, Wie siehst du allgemein? Jetzt wird ja diskutiert. Ich meine,
beim Lars relativiert, muss man jetzt auch sagen.
Ja, aber das ist jetzt meine Nachfrage. Ich meine, Entschuldigung, man weiß schon, was man beim Interview sagt und auf sich bezogen. Klar, UEFA Pro-Lizenz geschafft, stimmt. Er hat nach Spielende dann gesagt, er möchte das Ganze noch einmal genauer einschätzen, meine Aussage zur geschafften UEFA Pro-Lizenz. Aber ich meine, da wird dein Cheftrainer wird entlassen. Marc, da weiß man ja selber dann, welches Gefühl man hat. Also hättest du dich hingestellt und hättest gesagt, ich persönlich habe eine coole Woche gehabt, oder wir haben bei Rakow ein Watschen gekriegt und also du weißt, worauf ich hinaus will.
Also ich habe das natürlich live mitverfolgt und mich jetzt aus fast vom Sofa geschmissen, als ich das gehört habe. Maximal unglücklich, und ich glaube, eine Millisekunde, nachdem er es gesagt hat, nachdem seine Ohren das gehört haben, was aus dem Mund rausgekommen ist, hat er es schon bereut. Mhm. Kannst du natürlich nicht sagen, fatale Außenwirkung. Und ich sage da auch eins, für mich ist diese Konstellation bei Vereinen, ob es jetzt beim LASK, das habe ich schon gesagt, beim
Maximilian Rauscher,
Maximilian Rietscher und jetzt eben bei Kulowitz, diese Konstellation, dass du als Verein einen Trainer installierst, der so quasi von einem zum nächsten Trainer mitwächst, halte ich, und du hast mich vorher gefragt, wenn ich sportlich verantwortlicher werden würde, würde ich nicht gutheißen. Warum? Weil die natürlich irgendwo auch loyal sein müssen und auch quasi hinter der Idee stehen, die der neue Trainer oder die Richtung, die der neue Trainer vorgibt. Und was hat der Kulos im ersten Spiel gemacht, wo er Trainer gewesen ist, hat das System geändert. Mhm. Ich möchte da jetzt nichts unterstellen, aber natürlich hat jeder Trainer, auch wenn es ein junger Trainer ist, und seine eigenen Ideen. Und da muss jeder eigene Sprache sprechen. Und du kannst sowas machen. Und der Kulo wurde damals installiert von Maggie Katzer mit der Aussage, wir wollen ihn aufbauen als möglicherweise neuen Cheftrainer. Ja, dann machst du dir in dem Moment schon ein Fass auf und halte ich für maximal unglücklich gewählt und würde ich als sportlich Verantwortlicher nicht dulden, weil das nicht geht. Es würde gehen, wenn er mit der Bestellung von Peter Stöger unterschrieben hätte, wenn der Peter weg ist, bin ich auch weg. Dann würde ich da mitgehen.
Das ist problematisch.
Und die Ambitionen gibt es, was der Marc sagt, dass Maximilian Rietscher und Stefan Kulowitz sicher die Ambitionen haben, um als Cheftrainer zu sein. Ja,
Kulowitz ist auch nicht zum dritten Mal schon Interimstrainer. Das sagt uns ja bei Rapid. Also einmal war es nur ein paar Tage, ohne dass er Spiel gehabt hat. Dann jetzt im Frühjahr nach Klaus und jetzt eben nach Peter Stöger. Brauchen wir gar nicht reden. Das ist ja auch, ich stelle mir das immer so vor, es ist ja für alle Beteiligten gar nicht so einfach. Für ihn, auch für ihn nicht, weil er muss ja einerseits so loyal seinem Cheftrainer sein, gleichzeitig ist aber auch loyal dem Club, weil wenn der Cheftrainer vielleicht nicht ist, bin ich dann vielleicht Interimstrainer. Gleichzeitig, wie gehen die Spieler damit um? Was kann ja ein Co-Trainer, der ja sehr oft die Verbindung ist zum Cheftrainer, wenn es gerade um Dinge geht, ne, wo man vielleicht einmal ein Auge zudrückt oder so. Mhm. Aber wie geht der Spieler mit dem um? Ist das dann sozusagen, also ich stelle mir das auch, bin ganz bei dir, das ist eine höchst sensible Geschichte und
ich sage jetzt aber nicht, dass nicht es daran dann gescheitert
nein, ist,
bitte falsch verstehen, dass ich
nein,
nicht den Kollegen.
Es geht um die Einschätzung. Wir wollen jetzt auch nicht
auf den Namen Kulowitz jetzt durch andere genau, Namen austauschen.
Genau, also genau. Es geht ja überhaupt nicht um Stefan Kulowitz oder dass wir jetzt draufhauen, sondern es geht ja um eine hoffentlich subjektive Einschätzung natürlich, aber um das Ganze einzuordnen.
Aber ich weiß eben auch, wie eine Kabine funktioniert. Ich war jahrelang selber dabei und ich habe auch diese Konstellationen erlebt. Berühmtester Beispiel, Lothar Matthäus ist damals zu Salzburg gekommen, in dem Wissen oder in dem Gedanken, er wird Cheftrainer. Und auf einmal steht der Trapp vor ihm und er ist nur mehr Co-Trainer gewesen. Und der hat natürlich dann bei Spielen, wo wir Spiele verloren haben, wo der Trainer Trapattoni die Richtung vorgegeben hat, dann am Tag danach oder am zweiten Tag nach dem Spiel dann Einzelgespräche geführt und gesagt, ich verstehe dich, ich hätte es ja vielleicht auch ein bisschen anders gemacht. So, und da kreierst du einen Flächenbrand und du verlierst immer mehr Spieler als Haupttrainer, wenn diese Gespräche stattfinden. Nochmal, ich weiß nicht, ob diese Gespräche bei Rapid stattgefunden haben, aber allein schon die Konstellation ist, finde ich, auch da wieder maximal unglücklich gewählt, weil du alles andere als den Cheftrainer stärkst, sondern wenn, dann müssen alle die gleiche Verantwortung haben. Und das heißt eben auch, wenn es nicht funktioniert, dann die Konsequenzen ziehen, aber immer weiter mitschwimmen, finde ich nicht gut.
Ja, ist ein heikles Thema und wie gesagt, geht es gar nicht darum, dass wir da auf irgendeinen Co-Trainer draufhauen, sondern um die allgemeine Einschätzung. Ja, ganz kurz noch, Jürgen Säumel, Trainer bei Sturm Graz nach der Heimniederlage, nach der doch deutlichen Gut nach Rot für Manuel Aivo, Innenverteidiger, klar gegen die WSG Tirol verloren, hätte auch noch höher ausgehen können. Für die Tiroler sogar, muss man sagen. Nach dem Spiel hat er gemeint, ich weiß gar nicht, wo diese hohe Erwartungshaltung herkommt. Wenn wir schon beim Thema sind, heikel, unglücklich. Wie schätzt du Sturm ein im Gesamtkonstrukt jetzt aktuell?
Na gut, ich kann es mir nur so erklären, dass er das halt so wahrnimmt, dass er gewisse Abgänge gehabt hat im Sommer und dass die nicht adäquat ersetzt worden sind von der Sportgeschäftsführerseite. Und das ist ja auch Fakt. Und sie haben ja, und das habe ich auch schon auf Sendung am Saisonanfang gesagt, dass sie sehr viel in Steine und weniger in Beine investiert haben, Sturm Graz. Sie haben Perspektivspieler dazugeholt, die vielleicht mal etwas werden können, aber wenn Kitaschwili der Nummer 1 Torschütze ist bei Sturm, dann sagt das eh schon alles aus. Also das geht ihnen definitiv ab und ich glaube, das ist auch das, was er gemeint hat. Du kannst nicht bei gleichbleibenden Zielen und bei einem, sage ich jetzt mal, noch offensiv dünner werdenden Kader erwarten, dass du weiterhin souverän um einen Meistertitel mitspielst, sondern da wirst du diese Schwankungen eben haben. Er muss das jetzt natürlich auch als Trainer moderieren und muss da irgendwie den Kopf hinhalten, das haben wir wieder bei der Verantwortung übernehmen. Also ich glaube, wenn du mit ihm off the records redest, dass er nicht wirklich glücklich ist über das Spielermaterial, furchtbares Wort, aber über die Spieler, die er zur Verfügung gestellt hat, beziehungsweise die er nicht dazu bekommen hat.
Durch die Bank.
Sie haben zu viel Qualität
verloren und
zu wenig adäquates Nachbilden.
Sie haben bis auf Goran Stankovic und Kitaschwili alle Spieler aus der Meistermannschaft 24 verloren und aus der vergangenen Saison Meistermannschaft 25 kannst du dann noch mit Abstrichen natürlich den Aiwu und dann ist schon mit Chukwani und möglicherweise teilweise hat Horvath viel gespielt, dann aber auch nicht. Und Charter, also du hast die halbe Mannschaft auf alle Fälle verloren vom Stamm. Das heißt,
eine Achse auch mit Johnson, mit Alcoye, mit Scherben.
Gazi Begovic letztes Jahr während der Saison. Also egal, deswegen sage ich ja. Das heißt, du hast innerhalb von zwei Saisonen einen Großteil der beiden Meistermannschaften verloren. Und trotzdem ist Sturm im Meisterrennen dabei, trotzdem ist Sturm im Cup-Viertelfinale, trotzdem ist Sturm, sage ich mal, als einzige österreichische Mannschaft mit einer Chance auf eine K.O.-Phase in der Europa League noch mit dabei. Es ist halt immer die Frage, was man sich wünscht. Nicht?
Dann sind wir wieder
bei der Ich wollte das Allgemeine sagen, ich bin halt momentan, habe ich den Eindruck, es ist ja nicht nur in Österreich so, diese Respektlosigkeit, vor allem von Fans gegenüber jahrelang tätigen, kompetenten Menschen, ja, ist unglaublich. Ja. Also, was sich da Menschen herausnehmen in ihrer Kritik, ohne Respekt
dürfen gegenüber wir uns den Menschen. Gar nicht,
ja, aber unsere Kritik ist ja aber der Unterschied, kommt auch immer, ich will ja nicht für alle Medien reden, aber ich hoffe, dass unsere Kritik zumindest in der Sache an sich dann etwas ist, worüber man diskutieren kann. Der Punkt ist ja, man stellt ja Menschen, in dem Fall Trainer oder auch Sportdirektoren, als Ahnungslose dar und also absolute Fehlbesetzungen. Mit welcher Begründung? Und diese Respektlosigkeit, finde ich, die müsste eigentlich von Vereinsseite her entschieden zurückgewiesen werden. Und das vermisse ich gerade bei fanbasierten Vereinen in einem extremen Ausmaß. Und dann ist es für die, die dort tätig sind, enorm schwierig. Und da rede ich jetzt gar nicht, dass alle Menschen Fehler machen. Spieler, Trainer und weitere verantwortliche Funktionäre. Aber diese Art und Weise macht es natürlich schon sehr schwierig, weil man hatte wirklich den Eindruck, um jetzt wieder auf Sturm zurückzukommen, der Wunsch ist, mit hochtalentierten, im Idealfall einheimischen Talenten, die gewinnbringend vermarktet werden, alle Spiele zu gewinnen und das auch noch mit einem wunderschönen Fußball.
Wer schafft das jetzt überhaupt?
Ich auch gerne Lotto 6, Martin.
So. Ja, aber jetzt am Sonntag könnt
ihr spielen. Überraschenderweise schaffen das die wenigsten und deshalb sind sie dann plötzlich unter Druck.
Aber wer schafft das überhaupt im europäischen Clubfußball? Welcher Verein? Weil das wollen ja alle. Wer schafft das überhaupt?
Ja, gibt schon ein paar Speerspitzen, die das schon seit zig Jahren beweisen, dass sie junge Spieler gewinnbringend dann später verkaufen
und können. Und auch erfolgreich sind.
Und erfolgreich sind. Also diesen Spagat schaffen viele, aber davon ist die österreichische Liga oder die österreichischen Clubs mittlerweile schon einiges entfernt. Auch die Salzburger haben sie ein bisschen diesen Weg verlassen. Und siehst du, also internationale Auftritte waren bisher leider Gottes sehr überschaubar und es ist, wie es ist.
Letzte Frage im heutigen Podcast, wenn ich dich Stand heute frage, wer wird österreichischer Meister? Haben wir alle das gleiche Team irgendwie im Kopf? So verrückt, wie der österreichische Fußball derzeit ist?
In dieser aktuellen Ligasituation beantworte ich diese Frage nicht mehr, weil da kannst du nur verlieren. Also ich bin auch schon ständig gefragt worden von allen möglichen Leuten am Saisonanfang.
Das ist das Spannende.
Ja, aber das Wort von heute ist morgen schon wieder total sinnlos.
Was interessiert mich mein Geschwätz
von gestern? Ja, also das ist wirklich, wirklich so. Ich könnte es mir natürlich leicht machen und sagen, ja, der LASK ist momentan gut drauf, die werden weitermarschieren. Aber auch da, glaube ich, wird wieder eine Schwächeperiode kommen, weil es in Anführungszeichen jetzt in Anführungszeichen ein super Lauf ist, den sie haben. Aber auch da wird es den einen oder anderen Trainer geben, der das relativ bald einmal herausfinden wird, wie man gegen LASK spielen wird müssen. Ist jetzt nicht wahnsinnig einfallsreich oder kreativ, sondern es ist die Basics bringen sie auf den Platz und schaffen das, dann vorne in Gold umzumünzen. Aber bin gespannt, das ist auf jeden Fall eine hochspannende Liga. Die Hälfte der Liga kann ja momentan Meister werden, also ich gebe keinen Tipp mehr auf.
Vielleicht werden sie am Ende die Altacher, weil sie die beste Defensive der Liga haben, Martin. Nein.
Das wäre aber überraschend,
ja. Wäre überraschend, aber weil du gleich mit dem Kopf geschüttelt hast, also der LASK ist für dich anscheinend kein Meisterschaftskandidat.
Also geht nicht immer in diese Richtung weiter. Ja. Es wird auch die Gegner stellen sich dann auch, wie wir wissen, auf die Art und Weise, wie Kübauer seine Mannschaften spielen lässt, ein. Ich würde sagen, ohne dass ich jetzt den ganz großen Tipp habe, wage ich ihn schon, entscheidend wird sein, was in der Jänner-Transferzeit passiert. Mhm. Denn ich glaube, dass ein oder zwei Verpflichtungen den Unterschied ausmachen können für die restlichen Spiele im Grunddurchgang und nach der Punktehalbierung dann in der Meistergruppe. Und da würde ich jetzt einmal sagen, haben natürlich Salzburg und Sturm dann möglicherweise budgetär doch noch mehr Möglichkeiten als die restlichen Vereine.
Absolut, es bleibt spannend und ich würde sagen, wir gehen jetzt alle dann noch einen Lottoschein ausfüllen, weil das auch Thema war, wäre nicht so schlecht, wenn wir gewinnen würden. Wir sind am Ende des heutigen Podcasts angekommen. Marc, wir könnten natürlich jetzt noch stundenlang über Fußball diskutieren. Das ist ja das Schöne, uns wird dann nie der Gesprächsstoff ausgehen. Sag vielen Dank fürs heutige Dabeisein, für deine Expertise.
Sehr gerne.
Und Martin, wir machen uns jetzt auf, wir gehen ans Kommentieren, weil es steht jetzt in Kürze
Fußball
an in der österreichischen Bundesliga, in der Admiral-Bundesliga, freuen wir uns schon drauf. Aber vielen Dank auch für deine heutige Expertise und fürs Dabeisein. Und der Dank natürlich auch an Sie, werte Fußballfans, fürs Dabeisein. Das war's von der neuen Folge von der Audiobeweis, dem Podcast auf Sky Sport Austria. Ich bedanke mich recht herzlich für Ihre Aufmerksamkeit, für Ihr Interesse. Machen Sie es gut und viel Spaß noch mit dem Programm auf Sky, von Sky und bis zum nächsten Mal bei der Audiobeweis.
Das war der Audiobeweis. Danke fürs Zuhören. Hört auch das nächste Mal wieder rein.